Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Ich wünsche einen guten Tag. Heute ist Jihan Aluma zu Gast, eine 19-jährige Schülerin aus Tübingen. Sie ist Jesidin, aufgewachsen im Irak. Und als Kind war sie viele Monate Gefangene der Terrororganisation IS, Islamischer Staat. Erstmal herzlich willkommen hier in Berlin, Frau Aluma.
Vielen Dank.
Ja, Sie kommen aus Sinjar im Nordirak. Heute leben Sie in Tübingen in Süddeutschland. Ich habe so eine Ahnung, dass diese Städte sehr verschieden sind. Was mögen Sie denn an Tübingen und was an Sinjar?
Was ich an meiner Heimatstadt mag oder liebe, sind die ganzen Erinnerungen vor dem Krieg, als ich noch meine ganze Familie um mich herum hatte. Aber was ich an Tübingen mag, ist, dass es meine neue Heimat geworden ist, dass es mein Zuhause ist. Ich lebe mit meiner Mutter und meinen Geschwistern in Tübingen und ich bin sehr froh, hier in Deutschland leben zu können, weil es auch für mich sehr viele Türen öffnet. Genau.
Am 3. August 2014 begann der Völkermord an den Jesiden durch den Islamischen Staat. Die Jesiden, nochmal kurz zur Erinnerung, das ist eine ethnisch-religiöse Minderheit, zu der auch unser heutiger Gast zählt, Jihan Aluma. Auch sie wurde 2014 mit ihrer Familie gemeinsam entführt, verhaftet, gefangen gehalten und gequält. Damals war Jihan Aluma 10 Jahre alt. Wie war denn Ihr Leben vorher in Ihrer Heimatstadt, Frau Aluma? Sie haben gerade erzählt, dass Sie sich gerne daran erinnern. Sie haben gemeinsam mit Ihrer Familie gelebt. Sie sind, nehme ich mal an, ganz normal zur Schule gegangen.
Also mein Leben, bevor der IS in Shingal eingedrungen ist, war ein sehr schönes Leben, sage ich mal. Ich war sehr zufrieden mit meinem damaligen Leben. Ich hatte meinen Papa, ich hatte mein Opa, sehr viele Familienmitglieder von mir oder eher gesagt alle hatte ich um mich herum. Ich bin mit meinen Freundinnen immer zur Schule gelaufen. Wir sind zusammen nach Hause gelaufen. Wir haben wie normale Kinder draußen gespielt. Also auf jeden Fall war es sehr schön bis zum Zeitpunkt 3.8.2014, als der IS dann eingedrungen ist und uns gefangen genommen hat.
Sie waren wie viele Geschwister?
Mit mir sind wir 8 Geschwister. Mhm. Also eine sehr große Familie.
Sie haben gemeinsam mit anderen ein Buch über diese, so heißt es auch im Untertitel, schlimmste Zeit ihres Lebens geschrieben. Und das setzt ja so ein, wie so ein Schock in diesem Buch. Also es ist von einem Moment auf den anderen, ist plötzlich der IS da und überfällt ihre Familie, als sie im Auto sitzen und noch versuchen zu fliehen. Erinnern Sie sich noch an diesen Moment?
Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als der IS in Shingal einmarschiert ist. Es war 3 Uhr morgens, wir wurden von den Bomben also geweckt und dann sind wir alle Richtung Berge gefahren, aber für uns war es leider zu spät, weil der IS schon ihren Punkt hatten, bevor man in die Berge geht. Da haben sie schon, genau, da hatten sie schon ihren Kontrollpunkt und haben auf jesidische Familien gewartet, die fliehen wollten. Und dann standen wir vor denen und sie haben auf uns mit so großen Gewehren gezeigt und gesagt, wenn wir nicht stehen bleiben, erschießen sie uns alle zusammen. Und es war auch der Tag, an dem ich zum ersten Mal in meinem Leben gesehen habe, wie eine ganze Familie zusammen erschossen wird, als ein Auto hinter uns weiterfahren wollte und sich befreien wollte. Es hat leider ihnen nicht gelungen und dann hat der IS auf sie alle zusammen erschossen. Und da habe ich dann gesehen, wie zum Beispiel der Fahrer im Kopf getroffen wurde oder die Mutter, die daneben sitzt, mit dem Kind im Brustteil getroffen wurden und dann hat sich das Auto auch überschlagen. Und da hat's angefangen, dass ich diese schlimmen Dinge mit 10 Jahren erlebe und dann auch davon traumatisiert bin.
Und kurze Zeit danach, Also ihr Vater ist ja zum Glück stehen geblieben, sonst wären sie auch alle sofort erschossen worden. Kurze Zeit danach wurden die Familien dann ja getrennt, also noch am selben Tag. Die Männer auf die eine Seite und die großen Jungen, sage ich mal, und die Frauen und kleinen Kinder auf die andere Seite.
Es war tatsächlich so, dass der IS gesagt hat, dass die Frauen und Mädchen jetzt ihnen gehören, also dass wir jetzt deren Eigentum sind. Und sie haben es für nötig gehalten, dass man unsere Männer tötet, weil dann haben wir Jesiden keine Männer und gehören dem IS. Und somit können sie mit uns machen, was sie immer wollen. Sie haben uns das auch immer gesagt, dass sie unsere Männer getötet haben, weil wir jetzt denen gehören und wir jetzt mit denen heiraten müssen und mit denen Kinder auf die Welt bringen. Und da kommen wir dann halt wieder Vergewaltigung als Kriegswaffe auf das Thema.
Aber an dem Tag wussten sie das ja noch nicht. Aber an diesem Tag haben sie dann ihren Vater, glaube ich, zum letzten Mal gesehen, ne?
Also am 3.8. War auch der letzte Tag, an dem ich meinen Vater gesehen habe. Das war auch, als sie uns in zwei verschiedene Geschäfte reingeschubst haben und gesagt haben, jetzt geht ja Frauen auf die Seite und Männer auf die Seite. Und bei mir war dann halt so, dass ich noch meinen Vater Tschüss sagen könnte, wenn ich das so sagen kann. Also ich habe jetzt ihm nicht gesagt, ich wusste ja nicht, dass ich meinen Vater zum letzten Mal sehe in dem Moment. Ich habe seine Hand gehalten, das war ein Zaungitter zwischen uns, habe ich ihn noch gesehen und er hat, also durch den Zaun haben wir unsere Hände haben sich berührt und dann hat er nur zu mir gesagt, ich soll zu meiner Mutter gehen und da bleiben. Weil teilweise mehr und mehr in diese Geschäfte reinkam und viele Leute wurden auch verletzt, weil sie auf dem Boden lagen und jeder Zweite auf die getreten sind.
Weil es so furchtbar eng ja auch war.
Sie haben versucht, 500 Leute in einem kleinen Raum reinzuschubsen. Und wenn die Leute nicht da reingepasst haben, sind die gekommen, haben die Frauen und Kinder geschlagen, noch am selben Tag. Mit der Pistole haben sie auch auf die Schädel von kleinen Kindern geschlagen und sie getreten und dann auch noch dabei gelacht. Und da habe ich mir gedacht, ich komme hier nicht mehr lebend raus. Die werden uns alle zusammen erschießen und wir werden alle sterben.
Sie waren 10 Monate in der Gefangenschaft des IS, ausgesetzt diesen vollkommen brutalen, willkürlichen Männern. Und ich habe Ihr Buch gerade erwähnt, was ich gelesen habe. Es ist so viel Schreckliches Ihnen und Ihrer Familie widerfahren. Was möchten Sie uns davon hier erzählen?
Mir und meiner Familie ist sehr, sehr viel passiert, was andere Menschen sich nicht vorstellen können, was wir erlebt haben. Aber man muss bedenken, ich war nicht alleine mit meiner Familie in dieser Situation. Es war ein ganzes Volk in der Situation. Und wirklich bis heute noch sind sehr viele Jesidinnen und Jesiden in der Gefangenschaft. Der IS gibt's immer noch. Die sind nicht so stark, dass sie sich wieder zeigen können. Aber in Syrien gibt's die immer noch. Sie haben extra auch Gebiete für sich, wo sie kein richtiges Zuhause haben, aber in Camps und so weiter leben die. Meine Schwester, die nach 8 Jahren Gefangenschaft, als sie befreit werden konnte, letztes Jahr, September, sie hat auch gesagt, dass sie bei diesen IS-Leuten im Camps gelebt hat. Und was ich sagen möchte oder warum ich in der Öffentlichkeit bin und warum mir das sehr wichtig ist, Gerechtigkeit. Ich möchte Gerechtigkeit für mein Volk, ich möchte Gerechtigkeit für meine Familie, für meinen Vater. Ich möchte meine Stimme erheben und für mein Volk eine Stimme sein, weil ich es sehe, ich bin in der Öffentlichkeit, ich sehe es, wie ungerecht das ist, wenn man zum Beispiel aus Irak kommt, wie ungerecht man da behandelt wird, wie wenn man aus einem Land kommt, das hier aus Europa ist. ich sehe das, weil ich das auch miterlebe, sei es Rassismus, sei es Diskriminierung aufgrund meiner Religion, meiner Heimat, dass ich aus dem Irak komme. Also da sind sehr viele Punkte, wo ich mir sage, es ist wichtig, in der Öffentlichkeit zu sein und sich für diese Sachen einzusetzen. Die Jesidinnen und Jesiden in Irak brauchen immer noch Hilfe. Sie haben keine Unterstützung, keine Schulen für die Jugendlichen und Kinder. Und somit haben die Kinder dort auch keine Zukunft vor sich. Dann können die ja auch in Irak nichts werden aus ihrem Leben machen.
10 Monate lang war Jihan Aluma zusammen mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern Gefangene des IS. Das war im Jahr 2014. Die Familie musste ständig das Quartier wechseln, wurde irgendwo hingekarrt. Und ich habe mir so gemerkt, Frau Aluma, immer wieder furchtbare Enge, furchtbarer Dreck, Durst, Hunger und vor allen Dingen Gewalt und immer Angst. Weil, Sie haben es vorhin erzählt, der IS ja gesagt hat, so, wir kaufen euch jetzt, euch Frauen und Mädchen. Sie waren 10 und ab 11 galten die Mädchen als heiratsfähig.
Es war ja so, dass die IS-Männer auch gesagt haben, man kann ab 11 Jahren eine Frau heiraten, weil sie ab 11 ja eine Frau ist. Und ich war 10 und ich hatte auch lange Haare und ich sah auch vielleicht wie 11, 12 aus. Und deswegen hat meine Mama sehr viele Rollen mir vorgeschlagen, dass ich es spielen soll. Wie zum Beispiel, dass ich als Junge, meine Mutter hat meine Haare abgeschnitten, ich hatte wirklich eine Glatze, würde ich sagen, in der Gefangenschaft, damit ich nicht mitgenommen werde und auch vergewaltigt werde wie die anderen Frauen und Kinder. Weil ich weiß nicht, wie ich damit umgehen würde, wenn ich jetzt von einem IS-Mann angefasst würde. Und ich habe mal als geistig behindert gespielt, damit die IS-Leute einfach kein Interesse mehr an mir haben. Was noch eine Rolle war, war zum Beispiel, dass ich nicht mehr laufen konnte oder taubstumm. Das waren so Anzeichen, wo man sich vor dem IS retten könnte, damit sie einem nicht mitnehmen und das einem antun, was man sich nicht vorstellen kann.
Und 2 ältere Schwestern von Ihnen sind ja tatsächlich gekauft worden.
Sie haben uns eher gefangen genommen und unter sich weiterverkauft. Das Schlimme ist, dass sie uns wie Gegenstände behandelt haben. Sie haben uns wie Gegenstände weiterverkauft unter sich. Und wenn sowas passiert vor Augen einer 10-Jährigen, da habe ich persönlich damals die Hoffnung in die Menschheit aufgegeben. Da habe ich gesagt, wenn die Menschen zu sowas fähig sind, habe ich keine Hoffnung mehr in die Menschheit. Es war einfach sehr schlimm für mich, weil ich auch teilweise nicht genau wusste, was gerade passiert. Und es war einfach alles zu viel. Meine Mutter hat mir nur versucht zu erklären, wenn ich irgendwann mal mitgenommen werde, dass ich nicht zulasse, dass sie mich anfassen. Ich soll mich einfach wehren, wenn sie mir zu nahe kommen.
Und Ihre Mutter hat ja auch immer sich bemüht, sie zu beschützen. Also Haare abgeschnitten, unterm Rock versteckt.
Meine Mutter hat mich unter ihrem Rock versteckt und da sind wir zusammen die Treppen runtergelaufen. Da müssten wir an so 2 IS-Männer vorbei und da haben diese 2 IS-Männer geschaut, welche junge Mädchen können wir jetzt von ihren Müttern und Familien trennen. Und als wir das mitbekommen haben, hat meine Mama mich unter ihrem Rock versteckt und sie ist automatisch die Treppen langsamer runtergefallen und da habe ich auch gespürt, wie meine Mama mit einem Gürtel geschlagen wird. Und als mein Bruder dann bei dieser Kontrolle von uns weggenommen wurde und meine Mutter die ganze Zeit nach ihm geschrien hat und gesagt hat, ich will meinen Sohn wieder, haben diese IS-Männer eine Waffe an den Kopf von meiner Mama getan und eine Waffe an den Kopf von meinem Bruder und gesagt, wenn meine Mutter sich noch einmal umdreht und nach meinem Bruder ruft, dass beide sterben würden.
Ihre Familie hat es geschafft, nach 10 Monaten zu entkommen, weil ihre Mutter ein Handy hatte. Das ist eine sehr verwickelte Geschichte. Und sie hat es dann geschafft, in einem unbeobachteten Moment ihren Bruder, also ihren Onkel, den Bruder ihrer Mutter, anzurufen in Bagdad. Und der hat dann die Flucht organisiert.
Genau, also der IS-Mann, der uns gekauft hat, hat uns mitgenommen in die Wüste, wo er Einsatz hatte. Und da haben wir dann ein Handy geklaut. Und hätten die IS-Männer gewusst, dass wir ein Handy geklaut haben, hätten sie uns alle zusammen erschossen. Und in dieser Wüste waren auch andere Familien, aber muslimische Familien, keine jesidische Familien. Und da wurde bei uns halt bombardiert. Und da habe ich zum Beispiel auch gesehen, wie eine schwangere Frau unter Trümmern lag. Oder einmal war es auch so, dass wir in einem Haus waren und wir bombardiert wurden. Und tatsächlich, die eine Seite vom Haus war kaputt. Aber das Zimmer, wo meine Familie und ich drinne waren und wir alle ganz eng beieinander uns umarmt haben und nur gehofft haben, dass wir da lebend rauskommen. Es war tatsächlich nur so, dass die eine Seite vom Haus auf dem Boden lag und die andere war noch ganz in Ordnung. Und das war auch wie ein Schutzengel für uns, dass wir da auch nicht gestorben sind. Also es gab sehr viele Momente, wo man eigentlich sterben könnte, aber wir haben es immer wieder geschafft, weil unsere Mutter da war. Sie hat uns beschützt. Sie würde jetzt auch alles tun, um uns Kinder zu beschützen. Und ich sage immer, dass meine Mama mein Held ist. Aber wie wir aus der Gefangenschaft rausgekommen sind, war so, dass wir ein Handy geklaut haben, dann unsere Familie, mein Onkel, kontaktiert haben. Und er hat einen IS-Mann gefunden, wo er uns aus der Gefangenschaft abgeholt hat für 10.000 Euro. Also wir wurden sozusagen freigekauft von einem IS-Mann, der seine eigenen Leute verraten hat für das Geld.
Wieder gekauft. Und was ich so verrückt finde, also da merkt man auch, wie nah das alles beieinander ist. Also sie schaffen es dann, unbemerkt zu einer Straße zu gehen. Und da kommt dann ein Auto, wartet ein Auto auf sie, was eben ihr Onkel geschickt hat. Und dann fahren sie ein paar Stunden, sind in Bagdad und sind plötzlich in Sicherheit. Also alles in einem und demselben Land. Und nebenan werden die Jesiden versklavt.
Es ist ja kein Geheimnis, dass die Jesiden keine Unterstützung auch von Irak bekommen. Also wir werden als Teufelsanbieter angesehen, was ich sehr schade finde. Auch hier in Deutschland erlebe ich Tag für Tag Rassismus, dass mir gesagt wird, dass ich keine Gläubige bin oder dass ich Teufelsanbieterin bin und dass ich wieder zurück in mein Land gehen soll.
Wer sagt sowas?
Das sind teilweise meine Mitschüler aus meiner Klasse, wo ich mir dann denke, es muss wirklich Grenzen geben für diese Schülerinnen und Schüler hier in Deutschland. Und ich finde es auch noch wichtiger, dass ich, wenn ich sowas sehe, dass ich an Schulen gehe und Aufklärungsarbeit mache. Weil durch meine Aufklärungsarbeit in Schulen, wo ich Vorlesungen halte über das Jesidentum, über meine Geschichte, über Rassismus, wo ich dann am Endeffekt sehe, dass es auch was bringt für die Schülerinnen und Schüler. Ich sehe, dass die Schülerinnen und Schüler mir zuhören, dass sie mitmachen, dass sie Fragen haben. Aber das Thema Rassismus gibt's überall.
Jihan Aluma ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Sie war mit ihrer Familie Gefangene des IS, der ja damals schon 2014 öffentlich bekannt gegeben hatte, dass sein Ziel die kulturelle und religiöse Auslöschung der Jesiden sei. Wollte die Sklaverei wieder einführen, der IS hat es dann auch gemacht. Tausende Frauen und Mädchen wurden ja versklavt und die Männer und Jungen wurden hingerichtet. Hunderttausende sind geflohen, leben auch heute noch in Camps. Im Januar hat dann der Deutsche Bundestag die Verbrechen an den Jesiden als Völkermord offiziell anerkannt. Ich glaube, das war ein wichtiger Tag für Sie, Frau Aluma, oder?
Das war nicht nur für mich ein wichtiger Tag, sondern für alle Jesiden, die hier in Deutschland leben. Das war ein Zeichen dafür, dass man den Jesiden sagt, wir sehen euch und wir stehen hinter euch. Und ich war an dem Tag auch im Bundestag. Ich war sehr emotional, weil ich es auch teilweise schade fand, dass es 8 Jahre gedauert hat, bis man sagt, okay, das war ein Genozid. Aber eigentlich war das schon davor klar. Das war von IS mehrmals auch betont und auch gesagt, dass sie uns auslöschen wollen. Und es war ja kein Krieg. Wir haben ja nicht gegen den IS-Leuten gekämpft. Das war ja so, dass einseitig war und nur von deren Seite, dass sie uns vernichten wollten.
Sie sind dieser Auslöschung entkommen und viele ihrer Familie auch. Wenn ich jetzt nochmal erinnere an diese Flucht, also als sie entkommen sind, da war ihre Familie ja schon sehr viel kleiner geworden als am ersten Tag in der Gefangenschaft. Ihr Vater war weg, ihr Bruder war weg, 2 Schwestern, eine Großmutter. Und sie haben dann aber einige aus dieser Familie wieder gefunden, ne?
Seitdem sind auch sehr viele andere Familienmitglieder von mir befreit worden. Meine Oma väterlicherseits lebt auch jetzt in Irak in Sicherheit. Sie wurde auch befreit. Meine 21-jährige Schwester habe ich wieder 2016 gesehen.
Also Jilan.
Genau. Und jetzt habe ich auch noch meine älteste Schwester Sausan hier bei uns. Also am Anfang war eine kleine Familie und wir haben die Hoffnung nicht aufgegeben. Und jetzt sind wir auch mittlerweile ein bisschen größer geworden, was ich auch sehr schön finde.
Also kleine Wunder, die dann doch noch passieren. So, sie waren entkommen. Sie waren erst kurz in Bagdad bei dem Onkel, dann in Dohuk im Nordirak. Eine Stadt, so 500.000 Einwohner.
Genau.
Und dann ging es plötzlich nach Deutschland, weil das Bundesland Baden-Württemberg ein Sonderkontingent für die Aufnahme von jesidischen Frauen und Kindern aus dem Nordirak beschlossen hat. Und so kamen sie dann, weiß nicht, 10 oder 11, dann nach Deutschland. Erinnern Sie sich noch an Ihre ersten Eindrücke? Es muss ja komplett fremd gewesen sein.
Ich kann mich tatsächlich noch erinnern, wie wir in den Flugzeug eingestiegen sind, wie wir hierher geflogen sind, wie auf uns gewartet wurde hier in Deutschland und wir herzlich aufgenommen wurden und auch zu unserer Wohnung gefahren wurden.
Ich glaube, es war Winter, ne?
Genau, also damals, es war Anfang 2016, Januar 2016. Es war kalt, überall Schnee und was ich bewundert habe hier in Deutschland, als ich hier angekommen bin, die schönen Häuser. Es ist wirklich so mit 11 Jahren hier nach Deutschland zu kommen und dann so sauber auch teilweise, also ganz anders wie im Irak, als ich gewohnt bin. Also das war schon ein schöner Moment.
Und Sie wurden herzlich empfangen, also da gab es Vorbereitungen. Sie zu empfangen?
Auf jeden Fall. Also ich bin sehr dankbar dafür, dass ich hier so herzlich aufgenommen wurde. Auch teilweise die Leute, die uns bis jetzt immer noch unterstützen und an unserer Seite sind. Es gab Programme für die Kinder. Ich habe zum Beispiel Fußball gespielt, Ballett getanzt. Also ich habe auch sehr viel ausprobiert. Ich habe sehr schnell Deutsch gelernt. Ich habe auch dann Freunde gefunden, nachdem ich Deutsch gelernt habe, weil es auch schwierig ist teilweise, wenn man die Sprache nicht kann, dass man sich hier dann nicht so wohl fühlt. Aber bei mir war es nicht so der Fall. Das ging eigentlich alles relativ schnell.
Sie leben zusammen mit Ihrer Mutter und auch mit allen anderen Geschwistern?
Genau, ich lebe mit meiner Mama zusammen und meine 4 Schwestern und mein kleiner Bruder.
Wie ist das? Spielt es diese Gefangenschaft und wie gesagt, Ihre beiden älteren Schwestern sind ja auch tatsächlich noch direkt versklavt worden von IS-Männern. Sprechen Sie da häufig drüber oder schweigen Sie eher drüber?
Also in der Familie ist es so, jeder geht anders mit der Geschichte um. Ich bin die Einzige aus der Familie, die in der Öffentlichkeit ist und meine Geschwister wollen auch, dass man sie da auch raushält. Also sie fühlen sich wohler, wenn man sie jetzt zum Beispiel nicht so kennt, so wie man mich kennt. aber die stehen alle hinter mir, die unterstützen mich bei meiner Arbeit. Und wenn mal jemand von uns über was reden möchte, da ist meine Mama immer da für uns. Und man kann eigentlich mit jedem aus der Familie darüber sprechen, weil jeder für einen da ist. Also unsere Verbindung ist auch stärker als vielleicht andere Familien, weil wir halt das, was wir durchgemacht haben und zusammen geschafft haben, uns da zu befreien, ist eine krasse und große Sache.
Es leben ungefähr, glaube ich, 75.000 Jesiden in Deutschland. Und in der vergangenen Woche hat sich der Jahrestag des Beginns des Völkermords gejährt. Und Sie haben da an einer Gedenkveranstaltung hier in Berlin teilgenommen, gemeinsam mit vielen anderen Jesidinnen und Jesiden. Und es wurden eine ganze Reihe von Forderungen auch formuliert. Sie haben das auch schon angesprochen. Was würden Sie sagen, was ist Ihr Hauptanliegen?
Mein Hauptanliegen ist, dass man den Jesiden endlich mal hilft. Also endlich mal hilft, ist hart gesagt, aber ich würde auch sagen, das ist halt nun mal die Wahrheit.
Wenn man jetzt die noch im Irak
sind? Genau, leben. Die Jesiden, die noch im Irak sind, dass man ihnen hilft, dass man diese Menschen unterstützt, dass man weder vielleicht so wie Baden-Württemberg noch so Programme macht, indem man nach und nach die jesidischen Frauen und Kinder hierher nach Deutschland bringt, weil viele Männer gibt es ja nicht mehr. Das sind diese Frauen, die auch teilweise ihr Leben nehmen, weil sie mit dieser ganzen Sache nicht umgehen können.
Also sich das Leben nehmen.
Genau, also sie bringen sich um, weil sie mit dem Trauma, was sie erlebt haben, nicht klarkommen. Und das passiert in diese Camps ständig. Oder dass es so warm ist, dass die Camps brennen und dann haben 5, 6 Familien innerhalb von halber Stunde kein Zuhause mehr. Weil wenn ein Camp brennt, dann geht es auf den nächsten und auf den nächsten. Und wenn die Hilfe nicht schnell genug da ist, dann kann es auch sein, dass es eine ganze Reihe Camps verbrennt wird. Also es sind schlimme Situationen, die man vielleicht da mal ein bisschen unterstützen kann. Auch in Shingal können die Menschen nicht zurück, weil es keine Häuser mehr gibt. Alles liegt am Boden und man weiß nicht, wo eine Bombe versteckt ist und wo und wann was in die Luft geht. Der wichtigste Grund eigentlich, warum ich auch in die Öffentlichkeit gehe, weil ich irgendwann mal möchte, dass die Jesiden wieder ein normales Leben führen, weil sie es verdient haben.
Jihan Alomar, Jesidin aus dem Irak, hat dort die ersten 10 Jahre ihres Lebens verbracht, im Nordirak. Und seit 9 Jahren lebt sie nun in Deutschland, engagiert sich sehr stark für die Belange der Jesiden. Und Frau Alomar, Sie haben vorhin gesagt, in Ihrer Familie gehen alle anders damit um, mit der Erinnerung, mit dem Trauma an diese furchtbare Zeit. 9 Jahre ist die jetzt her. Gibt es Tage, an denen Sie nicht daran denken?
Das ist tatsächlich schwer zu sagen, ob es Tage gibt, wo ich nicht daran denke, was mir passiert ist. Aber ich kann sagen, dass ich mittlerweile mein Leben nicht davon abhängig mache, was mir damals passiert ist. Dass ich nach vorne schaue und dass ich Ziele und Träume habe und dass ich sie auch verwirklichen möchte. Es gibt schon, glaube ich, Tage, wo ich nicht daran denke, was mir passiert ist.
Sie haben, wie gesagt, gemeinsam mit anderen ein Buch über Ihre Erlebnisse geschrieben, trägt den Titel Dankbarkeit, die schlimmste Zeit meines Lebens, heute vergriffen. Hat dieses Buch Ihnen vielleicht auch geholfen, indem Sie die Schrecken nochmal so aufgeschrieben haben, Sie auch ein bisschen auf Abstand zu halten dann?
Tatsächlich hat das Buch mir geholfen, ein bisschen damit klarzukommen, was mir passiert ist, weil es für mich auch eine Art Therapie war, als ich jedes Mal darüber geredet habe und dann ich gesehen habe, wir schreiben das auf, also muss ich das nicht alles in mir drinnen lassen. Das Buch habe ich mit Hilfe von Sine Balazova und ihrem Sohn Marvin Balazova geschrieben. Die zwei habe ich auch hier in Deutschland erst kennengelernt und mittlerweile sind wir wie eine Familie. Der Marvin war für mich wie mein eigener Bruder. Aber dann war das Schicksal so, dass er 2021 ums Leben gekommen ist.
Bei einem Autounfall?
Bei einem Autounfall, genau. Und das war für mich dann auch wieder ein Schlag. Ich habe meinen Bruder verloren. Den Bruder, den ich hier in Deutschland gefunden habe, habe ich hier verloren. Aber ich habe auch halt eingesehen, dass das Leben manchmal unfair sein kann. Genau.
Also das Buch auch ein bisschen als Bewältigungsstrategie, vielleicht auch das politische Engagement. Sie sind erst 19, aber Sie machen sehr viel. Also Sie sind engagiert in dieser Menschenrechtsorganisation Hava Help, gegründet von Düzen Tekkal, die hier auch mal zu Gast war bei uns. Was machen Sie da genau? Sie haben gerade gesagt, Sie gehen in Schulen, Sie erzählen von Ihren Erlebnissen.
Also ich bin Botschafterin bei Hava Help und man kann auch sagen, dass ich Menschenrechtsaktivistin bin. Ich gehe auf verschiedene Veranstaltungen, halte Reden, rede über die Jesiden, mache auf das Thema aufmerksam. Und mit meinem Buch gehe ich auch an Schulen und auch teilweise Universitäten und halte vor Klassen oder eine gesamte Stufe zum Beispiel darüber einen Vortrag, was uns Jesiden passiert ist, weil das Thema auch in der Schule ja nicht so richtig bearbeitet wird hier in Deutschland. Wir zeigen den Kindern einen Film, den Kindern, den Jugendlichen zeigen wir einen Film, was damals passiert ist. Der Film ist auch von Düzen Tekkal. Und danach beantworten wir die Fragen von den Jugendlichen. Wir gehen mit denen ins Gespräch und reden auch teilweise über das Thema Rassismus. Wie kann man sich als junger Mensch engagieren, hier und jetzt? Was kann man machen, damit man den Leuten zum Beispiel in Afghanistan, Irak und so weiter helfen kann, hier aus Deutschland? Und dann lese ich 2, 3 Stellen aus meinem Buch vor und dann kommen wir wieder ins Gespräch mit den Jugendlichen und werden dann die Fragen beantwortet, die die Jugendlichen stellen.
Und nebenher, also das ist jetzt nicht ernst gemeint, sondern ironisch, haben Sie auch noch Ihren Realschulabschluss gerade gemacht. Herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Dankeschön.
Wie geht's jetzt weiter, Jihan Aluma?
Ich möchte weiterhin in die Schule gehen. Ich möchte meine Fachhochschulreife machen. Und dann habe ich auch vor, hier nach Berlin zu kommen, um ein 6-monatiges Praktikum bei Hava Help zu machen. Mhm. Also erstmal bei Hava Help einzusteigen und auch da wirklich jeden Tag dabei zu sein und auch mitzuarbeiten. Und irgendwann möchte ich auch das als Hauptberuf machen, also meine eigene Organisation haben. Ich habe viele Ideen, die ich später machen möchte, aber eine der Ideen ist zum Beispiel, meine eigene Organisation zu gründen und für die Menschen da zu sein, die einen brauchen.
Ah, also eine Menschenrechtsorganisation.
Genau, so in der Art von Hava Help, wie zum Beispiel so eine Organisation. Düzen Tekkal ist auch ein großes Vorbild von mir. Mhm. Also so den Weg gehen, die Düzen gegangen ist. Jeder hat seinen eigenen Weg, aber Düzen Tekkal ist ein Vorbild von mir.
Was auch immer Sie sich weiterhin vornehmen, Jihan Aluma, ich wünsche Ihnen viel Erfolg.
Vielen
dabei
Dank.
Und danke mich ganz herzlich für den Besuch hier bei uns.
Ich danke euch.